und Gesetz. Zwei im Widerstreit miteinander liegende Dinge im Leben eines Christen oder zumindest zwei miteinander konkurrierende Wege zur Erlösung, zum Heil, oder aber zwei verschiedene Seiten einer Medaille, zwei riesengroße Geschenke, die Gott uns gemacht hat und deren Bedeutung und Wert es nur richtig einzuschätzen gilt. In dem verlesenen Predigttext kommt es zu einer kontroversen Auseinandersetzung über die richtige Einordnung dieser beiden Begriffe zwischen den führenden Ältesten der ersten Christenheit, zwischen Petrus und Paulus. Und 1500 Jahre später hat Luther noch einmal denselben Streit ausgefochten und dabei Kopf und Kragen riskiert. Also ein hochbrisantes Thema. Oder ist es inzwischen entschärft? Sind die Fronten klar und alle Antworten gegeben? Eine Antwort ist vor 500 Jahren für alle evangelische Christen fest und unumstößlich, nämlich die Antwort auf die Frage des Anteils am Gesetz an unserer Erlösung. Und diese Antwort ist völlig identisch mit der Auffassung, die Paulus in dem verlesenen Predigttext vertreten hat. Wir können kein i-Tüftelchen zu unserer Erlösung beitragen. Auch mit all unseren größten Anstrengungen und korrektesten Beachtung aller Gebote können wir vor Gott nicht bestehen. Ich möchte im Folgenden der Einfachheit halber diese Tatsache am Beispiel der Verkehrsgebote zu verdeutlichen suchen. Wenn es mit größtem Nachdruck zum Ausdruck gebracht wird, dass Christus das Ende des Gesetzes ist, oder sagen wir besser verständlich, das Ende der Gesetzesgerechtigkeit, dann heißt das, dass wir selbst bei korrektester, unbescholtenster Lebensweise vor Gott nicht bestehen können. Oder eben im Gleichnis gesprochen, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, nur weil er keinen Punkt in Flensburg hat. Das ist ja der Krebsschaden der Frommen, wenn sie sich hinstellen und sagen, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie jener Zöllner, wie jener Sünder. Ich danke dir, dass ich ein paar Punkte weniger in Flensburg habe, vielleicht sogar gar keinen. Nun kannst du aber stolz auf mich sein. Nun musst du mich ja gerecht sprechen. Nein, niemand ist ein besserer Christ, nur weil er keinen Punkt in Flensburg hat, weil er noch nie Strafgebühren bezahlt hat. Es gibt keine Christen erster und zweiter Klasse, Judenchristen und Heidenchristen. Christen, die die Verkehrsgebote ganz exakt und gewissenhaft befolgen, und jene, die schon mal ein Auge zudrücken und es nicht so ganz genau mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen nehmen, weil sie wissen, dass von der Einhaltung der Verkehrsgebote nicht ihre Erlösung abhängt. Nein, wir alle wissen aus tiefster Überzeugung und halten daran fest, unsere Rechtfertigung vor Gott gründet sich einzig und allein auf unseren Glauben. Doch heißt das nun, dass das Gesetz seine gesamte Gültigkeit verloren hat, ist es wohl möglich, geradezu anstößig, als evangelischer Christ vom Gesetz zu reden. Da kann man durchaus eine kritische Bemerkung hören: Die Predigt des Pastors wäre zu gesetzlich. Hat denn seit dem Streit zwischen Petrus und Paulus das Gesetz einen negativen Touch? Oder hat das Gesetz tatsächlich, seit Christus für uns gestorben ist, seine Bedeutung verloren? Brauchen wir uns in keinster Weise mehr an das Gesetz gebunden zu fühlen? Ganz sicher nicht. Das wäre ein gänzliches Missverstehen der Aussage, Christus ist das Gesetzesende. Jesus hat selbst gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Nein, unser Glaube hebt das Gesetz nicht auf. Durch Jesu Tod und Auferstehen hat das Gesetz nicht seine Gültigkeit verloren. Unser Glaube ist niemals ein Freibrief für Gesetzlosigkeit. Um dies nun wieder am Beispiel der Verkehrsgebote zu verdeutlichen: Es wird kein ernsthafter Christ auf die Idee kommen zu sagen, ich habe ja Gott um Bewahrung für meine Fahrt mit dem Auto gebeten, nun kann ich also losbrausen und brauche mich an keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr zu halten und kann bei Rot über jede Kreuzung fahren. Nein, es ist uns allen klar, dass unser Glaube uns nicht pauschal von der Einhaltung aller Gebote und Gesetze entbindet. Das Problem ist nur, dass nicht alle Gebote und Vorschriften zur Zeit Jesu von Gott gegeben waren und damit wirklich hilfreich waren, sondern der weitaus größere Teil von den frommen Oberen jener Zeit hinzugefügt wurden und das Glaubensleben des kleinen Mannes ungebührlich und völlig unnötig belasteten. Seit Jesu Kommen auf diese Erde ist es deshalb legitim, die Gültigkeit jedes einzelnen Gebotes zu hinterfragen, um zu erkennen, welches Gebot wirklich hilfreich ist, um zu erkennen, dass Gott uns mit seinem Gesetz wirklich nur ein großes Geschenk machen wollte. Ein Geschenk, das unseren Lebensraum nicht einengen will, sondern ihn bewahren und gestalten helfen will. So wird jeder Autofahrer dankbar sein, wenn er vor einer unerwarteten Bodenwelle gewarnt wird und seine Geschwindigkeit reduzieren kann, um einen Achsenbruch zu vermeiden. Ein Geschwindigkeitsgebot, das doch nur vor einem Schaden bewahren will. Manche junge Leute halten sich an keine Geschwindigkeitsbegrenzung und wundern sich, dass ihre Beziehung einen Bruch bekommen hat, dass ihre Beziehung einen Schaden genommen hat. Uns als Ehepaar ist es schon passiert, dass wir ein Sackgassenschild übersehen haben und wir haben uns dann nur noch gewundert, dass es nicht mehr weiterging. Ein Paulus, damals noch Saulus genannt, hat die gleiche Erfahrung gemacht, wenn er sagt, ich habe mich verfangen im Netz des Gesetzes. Es ging nichts mehr. Es war für ihn kein Ausweg zu sehen. Wie gut, wenn es Hinweisschilder gibt, die uns vor solch einem unnötigen Irrweg bewahren wollen. unsere Beurteilung des Gesetzes und damit jedes einzelnen Gebotes hängt also ganz entscheidend davon ab, ob wir es dankbar als Lebenshilfe erfahren oder als unzeitgemäße Einschränkung, als eine nicht zu akzeptierende Einengung. Kein vernünftiger Autofahrer wird über eine Geschwindigkeitsbegrenzung stöhnen, wenn er deren Sinnfälligkeit einsieht. Glaube und Gesetz. Gesetz nicht als Weg zur Rechtfertigung vor Gott, aber ein großes Geschenk zur Lebensbewältigung, zur Bewahrung und Gestaltung unseres Lebensraumes, unserer Beziehung zu Gott und unserer Beziehung zueinander. Glaube hingegen der einzige Weg zur Rechtfertigung vor Gott. Wir sind davon fest überzeugt, dass der Mensch allein aus Glauben gerechtfertigt wird. So sagte es Paulus in seiner erregten Debatte. Oder wie es in einer neueren Übersetzung heißt, aber wir wissen, dass niemand dadurch Gottes Anerkennung findet, indem er tut, was das Gesetz vorschreibt. Vor Gott kann nur bestehen, wer auf Jesus Christus vertraut. Das aber heißt, keine Rechtfertigung allein aus Glauben, ohne Glauben an Jesus Christus. Das müssen harte Worte sein für alle, die sich nur auf ihren Glauben an Gott, den Vater, berufen, für den aber Jesus Christus keinerlei Bedeutung hat. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Das sind zwar schöne und wohlklingende Worte, doch dieser liebe Vater wird einmal nur danach fragen, ob wir seinen Sohn als Heiland und Retter angenommen haben. Vor Gott kann nur bestehen, wer auf Jesus Christus vertraut. Es gibt keinen anderen Weg an Jesus Christus vorbei zum Heil. Doch was heißt nun eigentlich an Jesus Christus glauben, auf Jesus Christus vertrauen? Glauben ist das nicht so eine abstrakte Sache. Wo fängt Glaube an? Wer kann von sich sagen, ich glaube an Jesus Christus? Glaube ist doch ein dynamischer Prozess. Glaube muss wachsen. Und dann sagt Jesus auch noch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, ihr könntet Berge versetzen. Ich habe noch keinen Berg versetzt. Wir können es uns ganz schön schwer machen mit der Frage nach dem Glauben. Nach dem Glauben, der allein uns gerecht spricht vor Gott. Nach dem Glauben, der allein uns rettet. Und nun mutet uns die Bibel noch eine letzte Konkretisierung zu, indem sie sagt, kein rettender Glaube ohne Wiedergeburt, ohne Bekehrung. Man kann immer wieder selbstgestandene Christen verunsichern mit der Frage nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt. Man ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, hat von Kind an den Herrn Jesus liebgewonnen. Wie soll man dann noch mit einem großartigen Bekehrungserlebnis aufwarten können? In den Erklärungen zum Galaterbrief von Hans Brandenburg innerhalb der Wuppertaler Studienbibel habe ich eine Definition für Bekehrung gefunden, der ich mich nur zu gern anschließe, weil ich sie sehr, sehr hilfreich halte. Es heißt dort, es gibt keine genormte Form einer Bekehrung. In dem einen sind sich aber alle wahren Christen einig, wir verzweifelten an uns selber und wir fassten einen Mut zu Jesus. Er rief uns in seiner Gnade. Wir erkannten die einzige Möglichkeit zu unserer Rettung. Wir verzweifelten an uns selber. Kein Pochen mehr auf Selbstgerechtigkeit, sondern ein sich völlig angewiesen Wissen auf Jesus Christus, auf seine Vergebung, auf seine Gnade. Da hilft auch kein noch so frommes Elternhaus und keine noch so behütete Kindheit. Wenn ich im Innersten denke, es ist schon gut, dass Christus gestorben ist. Es gibt so viele Menschen, für die dieses Opfer nötig war. Aber für mich hätte er diesen Weg nicht gehen brauchen. Für mich hätte er nicht am Kreuz sterben brauchen. Dann habe ich mich von meiner Selbstgerechtigkeit noch nicht abgekehrt. Dann bin ich noch nicht bekehrt. Dann hat für mich noch kein neues Leben angefangen. Ein Leben im Wissen um das völlige Angewiesensein auf Jesus Christus, auf seine Vergebung, auf sein stellvertretendes Opfer. Wer sich nicht voll und ganz auf Jesus Christus angewiesen weiß, für den ist Jesus umsonst gekreuzigt worden. Wer noch nie an sich selbst verzweifelt ist, der weiß sich nicht auf Rettung angewiesen. Für den ist Gnade geradezu wertlos. Kein rettender Glaube ohne Wiedergeburt, ohne Bekehrung. Keine Bekehrung ohne ein an sich selbst verzweifeln und ein nicht mehr pochen auf seine eigene Gerechtigkeit. Sicher muss nun nicht jeder vom Pferd stürzen, um solch ein Bekehrungserlebnis vorweisen zu können wie ein Paulus. Aber jeder muss vom Thron seiner Selbstgerechtigkeit stürzen, um auf dem Boden der Gnade zum Stehen zu kommen. Du darfst sicher sein, die nächste Folie würden wir uns freuen, du darfst sicher sein, dass Jesus Christus dich auffängt und dir die Hand zur Vergebung hinhält. Und du darfst dankbar sein, dass seine Gebote dein Leben bewahren und gestalten helfen wollen. Ich wünsche jedem von uns die frohe Gewissheit, ich muss mich nicht mehr krampfhaft bemühen, ein besserer Christ zu sein, sondern darf mich ganz entspannt zurücklehnen und voll und ganz auf Christus schauen. Von ihm darf ich alles erwarten. Vergebung, Frieden und neues Leben. Das Einzigste, was ich beherzigen will, ich habe nichts vorzuweisen, was auch nur ein i-Tüftelchen zu meiner Errettung beitragen könnte. Dafür dürfen wir unseren Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen dankbar sein. Und das wollen wir jetzt tun, indem wir miteinander beten.